Tom Henderson hat getwittert, Glenn Schofield says EA turned down Dead Space 4 earlier this year. Also so wie es ausschaut, war ein neues Dead Space 4 geplant, gepitcht worden auch bei EA, nachdem das Remake auch so gut ankam. Aber es wurde tatsächlich, und das ist jetzt quasi, ist nicht offiziell, aber Glenn Schofield hat ja so seine Connection dann auch in die Richtung, wurde das, ja, verneint. Will man nicht machen, hat man kein Interesse daran. Und wie findet ihr das?
Gefühlt habe ich Déjà-vu. Habe ich das nicht schon mal gehört, vor 10 Jahren oder so? Nach Dead Space 3 oder so?
Ja, aber oder auch, glaubt auch nach dem Remake, hat man gesagt.
Dead ja, Space. Nach dem Remake.
Genau, aber es ist jetzt dann nochmal von...
Wow, also es ist wie immer traurig. Es verwundert nicht, weil man ja so... Also das Spiel ist bei den Kritikern und auch bei den Fans, glaube ich, extrem gut angekommen. Aber die Verkaufszahlen, ich meine, sag mal, wenn man nichts von den Verkaufszahlen hört, dann weiß man, die waren scheiße. Ne? Und man hat nichts gehört. Und man hat aber auch schon mal schon Gerüchte gehört, dass EA wie immer die Serie auf Eis legt. Und wenn man bedenkt, wie schnell die von Ankündigung bis von über das Zeigen des Alpha-Gameplays bis zum fertigen Release, wie schnell das ging, da hätte man ja schon fast ausgehen können, dass das Dead Space 4-Ding relativ zeitnah dann auch kommen sollen würde. Aber dass das jetzt schon alles wieder, ja, gescrapped wurde, ist natürlich traurig und wie immer mal scheiße.
Habt ihr das Remake? Die Serie verdient das nicht, ne? Ich habe das Remake gespielt, falls du das jetzt fragen wolltest. Ja, habe ich. Aber ich muss auch zugeben, dass ich nach einer guten Stunde relativ ernüchternd war, weil es war halt 1:1 Dead Space mit etwas besserer Grafik. Und für mich sah in meinem Kopf Dead Space auf der Xbox 360 schon so gut aus. Ne? So, deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ja, irgendwie kenne ich das schon und brauche das jetzt gerade nicht. Und dann habe ich es beiseite gelegt und nie wieder angerührt. Und die Verkaufszahlen, ne, ihr habt es ja gerade gesagt, wir haben keine gesehen, die deuten ja darauf hin, dass es nicht nur mir so ging. Und ja, ich find's schade dem Entwicklerstudio gegenüber. Ich finde es auch schade der Reihe gegenüber, weil Dead Space ist einfach eine geile Reihe, die zwar mit dem dritten Teil so ein bisschen in diese Action-Sparte abgedriftet ist, aber das hätte man ja mit dem vierten Teil locker wieder gut machen können. Aber das geht einher mit der Info, die ich jetzt die Tage gelesen habe. Da hieß es dann auch, dass EA kein Interesse mehr an dem gesamten Dead Space-Franchise hat at the moment.
Leute, dann verkauft das an Embracer, die nehmen alles und machen zumindest was, ne?
Also, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das jetzt... Sie kaufen, ja, aber ob sie was damit machen.
Sie kaufen. Ja, also, komm, erstmal Remaster. Man muss auch sagen, ey, Dead Space, also bei mir war es ähnlich wie, also nicht ähnlich, aber ich habe ja Dead Space 1 erst, keine Ahnung, vor 3 Jahren oder 2 Jahren gezockt. Ich hatte das so ganz frisch noch in Erinnerung und ich hatte jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis, das quasi nochmal zu spielen, nur für mich selbst sah das auch noch so aus wie das Ursprungsspiel. Und es war ja auch relativ nah dran am Original, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
Ja, haben sie es ein bisschen erweitert, nur mit so alten, ja, so Bereichen, die man im Originalspiel nicht umsetzen konnte. Und du hast keine Ladebildschirme. Du hast ja, das ist ein kompletter One-Take wie bei God of War.
Ja, das ist geil.
Ne, was man technisch schon immer vorhatte.
Aber auch das fühlte sich ja nahezu an schon im Original. Das waren halt nur diese Zugfahrten oder diese U-Bahnfahrten.
Ja, genau. Ja,
einfach, also spielerisch ist das also grundsätzlich eines der geilsten Horrorspiele aller Zeiten. Das muss man mal sagen. Es ist echt traurig, dass das irgendwie keinen Anklang findet. Vielleicht muss da Dead Space noch aggressiver werden wie Resident Evil 4 und das einfach überall hinportieren, alle 2 Jahre neu. Keine Ahnung, weil es ist ja so auf einem Level, würde ich mal so sagen. Resident Evil 4 und Dead Space von der Qualität her. Und nur in anderen Richtungen des Genres.
Ich glaube,
wäre schade.
Ich habe so den Eindruck, dass jetzt gerade so in den letzten, also es erschien, glaube ich, auch zum Vollpreis, ne? Meine ich mich zu erinnern? Ja. 70 Euro oder
ja,
so?
Ja, 60, aber nicht 80, es war so 60.
Das ja,
war nicht so
ganz für mich teuer, ist ab 60 ist alles Vollpreis, ist mir scheißegal.
Ja, okay, hast du recht.
So,
ja.
Und es hat sich dann, glaube ich, so wegen dem Preis vielleicht, und weil das so gefühlt nicht so ein richtig krasses Upgrade war. Was übrigens, wenn man so mal genau hinschaut, dann sieht man, okay, das ist schon krass neu und schön dynamisch, aber das Originalspiel war immer noch absolut fantastisch. Aber ich wollte sagen, Vielleicht hat das einfach Leute dazu erstmal animiert, nicht zu kaufen. Und jetzt kostet das 15 Euro, du kriegst das im Game Pass, du kriegst das im PS Plus. Ich glaube, jetzt kriegt das so langsam so einen eigenen Schub. Und ich habe so den Eindruck, viele haben es gespielt jetzt mittlerweile. Aber das ist ja das, was EA ja gar nicht will. Die wollen, dass das in der ersten Woche schon irgendwie die Millionenmarke knackt. Und das macht's halt nicht.
Was bringt dir das jetzt bei, auf den, sagst du es ja, auf den Subscriber-Services oder wenn es rabattiert, da kriegst du die Kosten ja auch nicht mehr wieder mit rein. Das bringt das ja auch nichts.
Budget ist verbrannt in dem Moment.
Genau, dem. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie sagen, ja, ein neues, auch wenn du jetzt die Spielerschaft wieder erweitert hast, es wird immer noch nicht reichen. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder 5 Jahre warten, dann gibt's wieder ein Remake, vielleicht dann von Dead Space 2 und dann hat man vielleicht Chancen und vielleicht reicht es dann endlich mit der Spielerschaft, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich wird irgendwas anderes in die Fußstapfen treten. Sowas wie Callisto-Protokoll von halt eben besagten Glenn Schofield hätte sein können, aber das war ja leider Controller-Poesie-Fail des Jahres 2023. Jetzt haben wir, glaube ich, alle getrasht.
Ja, aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe auch das Gefühl, dass EA das Spiel kaum beworben hat. Also ich hatte das auf dem Schirm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ne? Da kommt das Remake und so. Aber A fand ich den Release-Zeitraum relativ unglücklich. Das erschien ja im Januar, meine ich, 2023. Und ich habe das nirgendwo anders gesehen. Ich habe weder einen Trailer bei YouTube gesehen, ich habe gar nichts dazu gesehen. Und wenn du das natürlich so stiefmütterlich behandelst, in dem Pre-Release mit wenig Werbung und Aufmerksamkeit, vor allem so ein Spiel, was nicht die breiten Gamerschaften anspricht, dann brauchst du dich da nicht wundern, wenn es untergeht. Ganz ehrlich.
Ja, es ist schon irgendwie traurig. Bedenke mal an manche Werbeaktionen, die EA früher gerissen hat. Wisst ihr noch hier für Dante's Inferno, wo sie da war das auf der Gamescom oder auf der E3, wo sie so absichtlich Protestierende dahingestellt haben, die dann gegen Gotteslästerung einfach mal so ein Marketing-Gag gemacht. Hätten sie meinetwegen, keine Ahnung, auf den Game Awards, die 2 Wochen vorher waren, irgendwie, keine Ahnung, so ein Necromorph auf die Bühne gestellt, einfach der da durch die Wand kloppt oder so, wie auch immer, mit so einem krassen Crossplay, einfach mal was machen oder so. Aber dann immer, ja, ne?
Ich habe immer den Eindruck, dass die EA immer nur reagiert. Weißt du, so wie guck mal, Singleplayer-Spiele verkaufen sich gut, It Takes Two, das haben wir ja gar nicht bedacht. Dann lass uns mal Jedi Fallen Order, lass uns mal in die Sparte wieder reinkloppen. Was haben wir da? Dead Space, okay, dann machen wir das. Und dann sind sie erstmal unzufrieden, weil das nicht so krass ist wie bei Jedi. Und dann die erste Reaktion ist danach, ja gut, dann machen wir es halt nicht mehr. Die ganze Serie wird erstmal ad acta gelegt. Ohne zu überlegen, was bedeutet das, wenn du ein 10, 13 Jahre altes Spiel nochmal remakest? Übrigens, falls ihr irgendwelche Sounds hört, das ist mein Discord-Sound, ich krieg jetzt ganze Nachrichten. Also muss man überlegen, was man auch rein oder upgradet oder remaked oder nochmal rauskramt oder sowas. Auch Dragon Age war wahrscheinlich jetzt, ich weiß ja nicht, wie die Verkaufszahlen von Dragon Age sind. Sind sie zufrieden?
Hat man doch mittlerweile auch mitbekommen, dass das eher eine Katastrophe war.
Was?
Okay. Das ist genau das Gleiche, was wir eben gesagt haben. Wenn die nicht proud oder stolz verkünden, dass es so und so viele Millionen waren, dann kannst du davon ausgehen, das war ein Griff ins Klo. Und gerade so ein großes Franchise wie Dragon Age, also das war, da werden wir, ich weiß nicht, ob wir da nochmal einen neuen Teil in den nächsten Jahren bekommen, ey.
Dem jetzt auch nochmal hinzufügend, ich habe heute erst gelesen, dass ein Insider wohl gesagt hätte, die Verkaufszahlen von Indiana Jones sind nicht im geringsten zufriedenstellend.
Ja, habe ich auch gelesen. Kommt ja noch der PS5-Release, also das wird, glaube ich, jetzt kein Fail werden. Man muss so besenken, so ein Indiana Jones Spiel, um das Fehler zu wechseln, also das hat ja auch nochmal richtig krasse Lizenzkosten, die hast du jetzt ja hier nicht, ne? Aber
auf der anderen Seite,
ich kann mir einfach nicht vorstellen.
Nee, auf der anderen Seite ganz kurz, ist Disney so zufrieden, dass sie schon in Verhandlungen stecken, dass sie mehr wollen von Indiana Jones spielen.
Ja gut, dumm, wenn du dir die Qualität hier anschaust, dann wäre es dumm, das nicht zu tun. Ja, erstmal ehrlich.
Das stimmt.
Ich mache mir da auch keine Sorgen. Wie gesagt, wenn die PS5-Version kommt, dann wird das nochmal einen richtigen Boost bekommen und dann ist gut. Also das würde ich Machine Gun Games auch einfach nicht wünschen. Wenn die schon so ein geiles Spiel machen, dann muss das auch irgendwie weitergehen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Du hast es auch heißen doch Machine.
Oh, sorry.
Ich sag immer Machine Gun Games.
Kelly, den hat man mehr in der Presse.
Ja, aber wieso?
Den Rapper oder Musiker.
Ja, aber wieso hat man, ich habe das auch Machine Gun Games, weil ich glaube, das
heißt Machine Games, sorry.
Mal so. Machine Games, ich habe das immer falsch gesagt. Genauso wie du, ich fühle das. Das ist übrigens eine Sache, das hat auch Herman Hulst, hat das ja, der CEO hier von PlayStation Europe oder wie er heißt, oder PlayStation CEO, keine Ahnung, der hat ja auch gesagt, dass dass in Zukunft eben so gehandhabt wird, zeitexklusive Spiele auf der Konsole, das ist immer noch die wichtige Sparte, und dann wirklich halt auf dem PC, und spekulieren schon viele, dass eventuell ein PlayStation-Spiel auf die Switch 2 kommen oder sowas. Aber
obwohl, kommt drauf an, was du halt machst. Ne? Wenn du so eine
Lego.
Schon
das ein wird das Ding. Bisschen genau. passiert, ne? Muss
mit Lego, genau.
Ja, es ist
Lego.
Genau das Ding, ist es ja. Ich und glaube, dass auch Microsoft das macht mit zeitexklusiv erstmal auf der.
Die werden alles, hat auch letztens Jess Corden gesagt von Windows Central. Jedes Spiel ist nur noch ein zeitexklusives, also Exklusivspiel. Ja, genau. Das ist nur noch Timing-basiert. Also der Zug ist abgefahren. Das haben wir hier vor 2 Jahren schon gesagt, dass es Third Party ist. Da haben wir sehr viel Kritik gekriegt. Wir werden recht haben, Leute. Wir werden recht haben. Was ich aber gerade sagen wollte, mein Pitch, den ich letztes Mal schon gemacht habe im Rüdiger. Denkt an Astrobot, denkt an das God of War Level, macht da ein Standalone-Game draus, so wie Lego Horizon, packt das auf die Switch 2. Alter, das ist doch super geil spaßig gewesen. Du kannst damit ein jüngeres Publikum abholen, was du bei God of War sonst nie kriegst, weil das ist ein 18er-Titel, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Ja, ja, klar.
Also bei sowas sehe ich das absolut. Also.
Also klar. Mein Sohn klebt gerade an Lego Horizon, der findet cool. Das so geil. Es ist Lego und es hat mechanische Dinosaurier. Das sind zwei Sachen, die für ihn einfach nur mega sind. Und klar, wenn du da jetzt einen God of War machst oder einen Uncharted oder was wir da alles bei Astrobot so gesehen haben, das könnte eine ganze Spin-Off-Reihe werden.
Ja. Aber auch hier, das Lego Horizon, das war ja auch eher ein Fail, was die Verkaufszahlen angeht. Ja, Ich hab's mir jetzt gekauft. Es war nämlich bei Amazon schon für 29 Euro zu haben.
Die Hälfte. Das ist total krank.
Die Hälfte. Nach 2 Wochen oder gefühlt. Da dachte ich mir, cool. Du hast ja gesagt, das ist ganz nett. Und ich mochte ja Lego City Undercover. Ich wollte mir ein Lego Game. Ich habe mir das jetzt auch nochmal geholt. Aber, too much, ne? Es ist too much Horizon vielleicht auch einfach.
Ja, ich werde immer angegangen, wenn ich sage, die Horizon-Marke ist einfach nicht so attraktiv, weil es wirklich da draußen, wir sehen es ja auch immer wieder an den Verkaufszahlen, es gibt super viele Fans. Ich finde ja dieses Universum immer noch total spannend, aber irgendwie passt für mich nicht die Qualität. Aber eine andere Sache, was sagt ihr, ihr seid ja so Service-affin, ne? Findet ja so Abos und so, findet ihr ganz geil, ne? Seid ja so richtig auf Game Pass, PS Plus und so, ich habe euch dann Apple TV und so. Was sagt ihr denn zu Segas Plänen? Weil Sega plant auch ein Subscription-Service mit ihren IPs.
Erleuchte mich, habe ich überhaupt nichts von mitbekommen.
Habe ich auch kurzzeitig gehört, die wollen auch Netflix für Sega Sachen machen, verstehe ich jetzt nicht.
Weil die haben hier Virtua Series und natürlich die Like a Dragon Sachen und sowas, ne?
Aber ich frage mich, wie, zum einen, die haben ja auf Nintendo Switch Online zum Beispiel eine ganze Library von Sega, also Retro-Sachen, ganz viele schon mal da. Und sie sind ganz, ganz oft Kunde, sage ich mal, bei Game Pass oder PS Plus. Ganz viele Games sind da gefühlt alle 3 Monate nach Release sind sie da eigentlich im Game Pass immer. So ein Yakuza oder so, die sind immer irgendwie da drinne. Mhm. Dementsprechend, die wissen, glaube ich, wie der Hase läuft und haben da auch Einblick. Die Frage ist, wenn die das machen, ob die denn alles rausziehen bei den anderen, weil das wäre auf jeden Fall schon für die ein Verlust. Ich weiß aber nicht, ob das bei Sega reichen würde, ob Leute da sagen, hey, ich gebe dafür auch nochmal 10 Euro aus. Ich glaube, dafür...
Also jegliche Single...
Für alle wird's blöder, glaube ich, wenn das passieren würde.
Jegliche Single, Single-Unternehmen-Subscription-Services, also Ubisoft Plus, was gab's noch, EA Play oder damals Origin.
Origin,
Was gab's noch, weiß ich gar nicht mehr. Rockstar Social Club oder was ist das?
Google Stadia.
Google hat ja vielleicht noch ein paar andere, aber so diese Single-Dinger.
Ja, aber trotzdem gefloppt.
Für mich, also alle gefloppt, alle. So, weil du kannst, die Leute wollen einen gewissen Preis zahlen für viel Vielfalt. So, und du willst nicht ein Abo-Service haben für nur Ubisoft-Spiele, weil irgendwann mal ist das Kontingent auch aufgebraucht. Ja. Und einen dann nur für das und einen für das. Irgendwann mal ist es zu viel, das sieht man auch im Streaming-Videomarkt, dass man sich dann irgendwo nur noch auf so 2 große Player oder 3 große Player bedient. Und alle werden nach und nach scheitern. Gut, es gibt noch viel, viel mehr, als wir noch können. Paramount Plus und HBO Max und sowas. Aber die werden alle nach und nach untergehen. glaube ich.
Oder guck dir das doch jetzt an, was gerade im Fernsehbereich alles passiert. Alles werbebasiert, ob Netflix oder Amazon Prime.
Richtig, ja.
Ich guck das, ich bin da nicht Abonnent und ich gucke das auch nicht so. Meine Frau hat das alles. Und dann gucken wir da jetzt mal gerade Squid Game 2 und dann kommt da auf einmal Werbung. Ich dachte, was ist das denn? Werbung.
Okay, bei Netflix?
Ja, ist so.
Okay.
Bei Netflix.
Ah, okay. Ja. Disney Plus hat das auch. Ja,
ja, Disney Plus hat das.
Bei Prime habe ich es auf jeden Fall und Disney Plus auch.
Ja, ja. Ja.
Das ist
ja,
der
Deal. Ja, ich sehe das bei Sega so ein bisschen wie die Parallelen im Konsolengeschäft damals. Weißt du, als die zum Beispiel den Saturn rausgebracht haben, die Sega Core Base hat sich das Ding gekauft und das war es dann auch schon. Aber das hat eben nicht gereicht, um die Kosten zu decken und damit Gewinn zu machen. Und das wird bei so einem Service-Ding genauso sein.
Ja, vor allen Dingen ist diese Sega Base jetzt auch nicht mehr so groß wie in den 90ern.
Richtig, ne? Genau.
Das ist, ich finde gerade so Sega, ich finde die immer sympathisch, so, die machen immer wieder coole Spiele, aber dass die jetzt ein, dass sie sich selber so geil finden, dass sie einen eigenen Subscription-Service machen.
Sega halt.
Ja, dann denke ich mir so, okay, also ihr seid History und sowas, aber irgendwie.
Vielleicht sind die auch gerade beflügelt von den Kinokassen-Umsätzen von Sonic 3. Ja, das Ding hat 200 Millionen gemacht jetzt.
Ja, das ist schon das hat, glaube ich, sogar Mufasa geschlagen in den USA.
Und das ist ein guter Film. Wir haben den auch gesehen im Kino.
Ja, ja. Hm? Wir haben leider Mufasa gesehen.
Wir haben auch Mufasa gesehen.
Wir waren in Sonic.
Okay. Ja. Nee, meine Damen, die waren eher Team Mufasa.
War es aber auch nicht so schlecht. Ich fand nur schade,
dass. Nein, meine Kinder fanden ihn richtig gut.
Ich fand es nur schade, dass du den 90er Jahre. Du, weißt du, wenn du 30 Jahre nach Erscheinen des Originalfilms kannst du auch gerne einfach, wenn du eine Fortsetzung machst oder ein Prequel, dann machst du doch auch in einem Original und nicht mit diesen Kack-Live-Dingern. Das hat mich schon genervt.
Ja, das fand,
das fand ich so.
Und ich fand die Songs relativ nicht so, die waren so absichtlich Musical-mäßig. Also man hat die wie aufgebaut wie ein Musical, um das vielleicht auch gleich in den Broadway zu packen, keine Ahnung. Während das beim Original halt noch mit Elton John richtige Pop-Songs waren. Mhm. Ich fand die Musik nicht mehr so gut wie im Dings.
Stimmt, ja. Das ist aber eh so ein Trend, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Als wir im Kino saßen, gab es ja die Trailer-Vorschau und was da alles angekündigt wurde, Schneewittchen, live, hier, Real-Live-Film, wofür? Drachenzähmen, Real-Life-Film.
Ja,
braucht doch kein Mensch, vor allem wenn du dieselbe Story erzählst. Erstmal ehrlich. Wer guckt sich das dann an, nochmal in Real-Verfilmung?
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Es scheint zu funktionieren. Disney macht das seit 10 Jahren mit ihren Cartoon-Filmen. Ne?
Ja, weil du musst dir keine Sachen mehr überlegen. Du machst einfach nur einen
Film. Richtig, du machst einfach einen Remake.
Und wir als Content-Creator können das ja auch irgendwie nachvollziehen. Weil dieses Konzeptionieren von Content ist, finde ich, das anstrengendste und schwerste überhaupt. Ne? Sich ein Video zu überlegen, das abdrehen, das produzieren. Das mache ich auf der linken Arschbacke. Aber sich ein Konzept auszudenken, ein Skript zu schreiben oder so.
Du machst das jede Woche. So ein Disney-Writer, der macht das eins für alle 5 Jahre oder sowas.
Ja, ja, aber dafür können die auch raushauen da an Content und so. Das können wir halt nicht. Ne? Und wir strugglen ja richtig hart eigentlich und
Ja, es ist, also ich kann es auch
nicht. Man muss halt ein Konzept finden, was funktioniert.
Ne? Ich kann es auch nicht fühlen. Ich finde es schrecklich, ehrlich gesagt. Ich finde es auch schrecklich, dass die damit aufwachsen. Weißt du, dass das halt deren, deswegen, das ist ja das König der Löwen der Neuzeit und deswegen sagt man, okay, dann machen wir es halt eine Fortsetzung in diesem Stil, anstatt jetzt in dem alten 90er-Stil, weil den kennt ja keiner mehr, die Kids erst recht nicht.
Und da kommt mein Veto, genau da gerätsche ich rein, denn meine Kinder haben im Zuge des ersten Live-Action-Remakes, sind wir auf den Film gekommen, haben den Originalfilm geguckt, die haben den geliebt und der Lieblingsfilm meiner Tochter aller Zeiten ist König der Löwen 2, das DVD oder VHS Direct Sequel. Und die hat sich diese ganzen Cartoon-Dinger, die liebt sie von damals und
Das ist schön.
Ich habe aber bestätigt, es kann funktionieren. So. Es kann die zurückführen zur Nostalgie, zu den alten Sachen. Und die ist ein großer König der Löwen-Fan. Okay, mittlerweile ist sie langsam, wird sie ein bisschen älter. Na, aber trotzdem.
Ja, aber die alten Filme sind zeitlos. Stell die heute zur Verfügung, zeitlos, wie bei Disney Plus, und die Kinder gucken die.
Ja. Genauso wie Dead Space, wo wir wieder zurück. Nein.
In der Dead Space sind wir nicht, bei Sega waren wir.
Ja, ganz schön abgedriftet.
Ja, muss ja auch mal sein, ne?
Alles gut.
Was ist noch so diese Woche passiert? Ich habe, glaube ich, nichts mehr.
Ach, bis auf die obligatorischen Switch-Releases.
Wollte ich gerade sagen.
Was ist mit Switch? Jede Woche inzwischen.
Oh,
jede Woche. Nee, ich meine, da gibt es ja inzwischen sogar Content-Creator. Ich habe es euch ja in WhatsApp geteilt, die Produktionsmuster bekommen haben. Also noch lächerlicher geht's ja gar nicht mehr, wenn es tatsächlich das echte Ding ist. Dann kapiere ich nicht, warum Nintendo immer noch die Klappe hält. Dann kündigt das Ding doch an und dann ist gut, weil so zeigt irgendein Content-Creator aus Amerika das Teil, kriegt da Millionen Views und alle schmunzeln so ein bisschen über Nintendo, weil die immer noch die Klappe halten.
Also die Gerüchte, die ich jetzt hier auch so gelesen habe, die finde ich auch ganz schön krass. Ich weiß ja nicht, wie weiß man da schon, wie sehr man dem glauben kann. Aber was ich jetzt hier gelesen habe, ist, die Switch 2 im Handheld-Modus, ist ein bisschen über der PlayStation, also von der Power her, ein bisschen über der PlayStation 4 Pro und im Docked-Modus auf dem Niveau der Xbox Series S.
S, ja.
Und das wäre crazy. Das heißt, die Switch 2 könnte wirklich GTA 6 abspielen dann. Und damit bist du halt bei den beiden oben, bei den anderen beiden oben mit dabei. Und dann kannst du halt alles auf die Switch 2 portieren. Boah, das wäre krass. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber es ist halt auch schon 7 Jahre vergangen seit der Switch. Und wenn man da ein bisschen technisch voraus, oder auch schon 4 Jahre seit der Xbox Series S und PlayStation 5. Ich weiß nicht, ob das machbar wäre mit dem Budget, das sich Nintendo dafür bereithält. Die wollen ja sicherlich auch keinen 500-Euro-Handheld machen, sondern was denkst 400. Du, Switch 2, 300?
400. 400.
Das ist schon teuer.
Das Gerücht sagt 400.
Ja. Das ist schon teuer, auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber es könnte auch ein Wii U-Moment werden, weil die Switch 2 sieht halt einfach wie die 1 aus. Ein bisschen größer. Ich glaube jetzt anstelle, was hat die Switch 1? Ein 7 Zoll Display?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es soll halt ein bisschen größer sein. Die Joy-Cons sind ein bisschen größer. Es gibt jetzt so noch einen Button hinten bei den Schultertasten, so einen dritten Button. Da weiß man noch nicht, wofür der ist, ob der zum Entsperren der Joy-Cons gedacht ist oder ob das tatsächlich ein Knopf ist. Keine Ahnung. Aber ich habe da schon so leichte Wii U-Vibes, dass die Käuferschaft sich sagt, ja, ist vielleicht nur eine neue Switch, weil wir haben schon die erste Switch, dann die, 2020er Modell mit dem größeren Akku, dann gab es die Switch OLED, die Switch Lite, ja, hey, dann haben wir eine Switch XXL, brauche ich nicht.
Ja, ja.
Und dann bleibt das Ding liegen.
Sein. Ja.
Okay, war ja bei der Wii U damals genauso.
Warte, bevor ich meine coole Frage stelle, erste Sache, was ich noch sagen will, ich war jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade noch was rausgesucht habe. Habt ihr schon über diesen Magnet-Joy-Con-mäßigen Ding gesprochen?
Gesehen habe ich, haben wir darüber gesprochen, das fand ich
irgendwie ganz cool. Genau, es war halt wirklich so, das finde ich geil. Ich weiß nicht wieso, das catcht mich. Die Joy-Cons werden angeblich, das ist ja dieser Leak, der YouTuber da zeigt, nicht mehr so reingesteckt und reingeslidet, dass das Klick macht und dadurch verbunden, weil das hat ja irgendwann mal funktionieren die Dinger irgendwie nicht mehr, sondern es wird über Magnete einfach dran gesteckt. Wenn du Kinder hast, super geil. Und ich finde irgendwie die Idee geil mit Hall, Stick und sowas, aber das, weiß nicht, da reden dann die einen, sagen, das würden die nie machen, weil dann würden sie ihre Joy-Con-Reparatur-Umsätze dann reduzieren, das wollen sie wahrscheinlich auch nicht und so. Jeder hat dann immer das Schlimmsten als Vorahnung. Finde ich eigentlich
wichtig ganz cool. Ist, dass die da Hall-Sticks reinknallen, weil die aktuellen Switch-Sticks sind eine absolute Katastrophe. Ne? Daher kommt man ja dieser Switch-Drift. Etwas, was ich gelesen habe, ist, dass schon diverse Updates wohl bereitstehen, um Spiele wie Tears of the Kingdom, Breath of the Wild oder so auf grafisch höheres Niveau zu bringen mit einem Update, sodass dann eben die Spiele auf der Switch 2 auch von der neuen Technik profitieren sollen.
Aber es hört sich alles so un-Nintendo-haft an. Neue, verbesserte Technik von allen. Normalerweise verkaufen sie die Spiele doch einfach nochmal neu für 60 Euro. Also weißt du, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und auch Technik ist doch denn immer Wumpe gewesen. Da ist doch das neues Spiel einfach immer der Dings gewesen.
Ja, aber das alte Nintendo ist mit Iwata 2015 gestorben. Das neue Nintendo hat neuen CEO, hat neue Köpfe da in der Führungsebene und ich glaube schon, dass die jetzt gucken, wie die das hinkriegen, weil auch der Markt hat sich auch
gewandelt. Glaubst du, dass diese neue
gab's ja nichts.
Glaubst du, dass diese neue Führung nicht mehr den Nintendo eigenen Weg gehen will, sondern sich wieder mit den anderen messen möchte, rein technisch? Oder wie verstehe ich das jetzt?
Also dieses alte Nintendo ist ja mit Iwata gestorben, genauso wie es ja mit Iwata auch aufgegangen ist. Das war ja vor Iwata, war ja Nintendo so, dass die sich verglichen haben, immer die geilste Technik haben wollten und so weiter und so fort. Und auch relativ stur waren, als es damals hieß, das Nintendo 64 wird weiter Modultechnologie bieten und so weiter und so fort. Da haben die ja an die CD nicht geglaubt und so. Beim GameCube haben sie dann nicht an Online geglaubt und alles. Aber als Iwata dann nach dem GameCube kam und hat quasi Nintendo umgekrempelt und hat aus Nintendo aus diesem Drang nach technischem Fortschritt einfach den Drang nach Innovation gemacht. Da kam ja der Erfolg mit dem DS, mit der Wii. Dann gab es einen Dämpfer mit der Wii U, aber das Konzept ist ja dann mit der Switch verfeinert worden. Und dann ist ja der Satoru Iwata gestorben. Das heißt, der hat ja noch aktiv an der Switch mitgewirkt. Der ist 2015 gestorben, 2017 kam die Switch auf den Markt. Mit der aktuellen Führungsebene, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann das schwer einschätzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt ein anderer Wind weht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Nintendo versucht, da so ein Mittelding zu gehen, dass die sagen, ja, wir wollen definitiv technisch auf der Höhe sein. Wir wollen ja Third-Party-Support. Aber die wollen natürlich auch genauso gut das bezahlbare, familienfreundliche Kinderimage weiterführen. Deshalb glaube ich, dass 400 Euro für eine Switch 2 schon hart an der Grenze liegen.
Das ist
für viele Familien. Hart für eine Switch, ja. Genau. Und deshalb habe ich ja so Wii U Vibes, dass viele sagen, okay, 400 Euro für eine Switch XXL brauche ich nicht. Und dann bleibt die liegen und dann haben wir wieder vielleicht diese Situation wie bei der Wii U, weil was Fakt ist, und wenn diese Leaks sich bestätigen, ist ja, dass Nintendo, was ihren Innovationsgedanken angeht, ja jetzt erstmal weggegangen ist von der Idee. Sonst hätten wir ja mit der Switch 2 ja irgendwas Neues bekommen. Irgendein,
ja, aber die Frage ist, was willst du
machen? Neuen Kram.
Was willst du machen?
Keine Ahnung. Zweites Display dran oder so.
Der ist in groß oder was?
Genau. Nee, also ich glaube auch, also wenn du jetzt, ich stelle mir jetzt das gerade so, habe ich mir gerade vorgestellt, so Otto Normal Vater geht mit seinen Kindern in den Laden und sie sehen die Switch 2 und der Otto-Normalvater wird niemals sagen, ja, die holen wir uns jetzt. Weil der wird eher sagen, so, wieso, das ist ja genau das Gleiche, wie das haben wir doch schon zu Hause.
Genau.
Ja. Und das ist schon krass. Also ich glaube auch, also Nintendo-like also, wäre es, wenn sie sagen, okay, ihr hattet dieses Hybrid-Handheld-Ding, das war eine coole Zeit, jetzt machen wir wieder was ganz Neues. Und dann sagen sie es auch wirklich AD mit diesen Hybrid-Handheld, sondern wir machen jetzt normale Konsole, indem du, weiß nicht, eine neue Peripherie hast, die noch keiner, VR oder sowas.
Aber da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Dieser Handheld-Markt, der ist einfach zu, ich möchte nicht sagen groß, aber interessant. Der ist ein zu großes Alleinstellungsmerkmal für viele Gamer. Und viele nehmen ja auch einfach, jeder Konsolero wie wir hat ja auch eine Switch irgendwie so als, wie nennt man das?
A Company Piece.
Ja, so als, ne, so noch, die man einfach so nebenbei noch hat. Und dann würdest du, wenn du jetzt wieder noch eine dritte Xbox hast, also PlayStation Dings, eine dritte gleiche Konsole, dann hast du ja nicht mehr diesen Effekt.
Ich sag nur, dass, aber wenn du jetzt wirklich das ist ja das Problem, das Dilemma, bringst das gleiche. Das ist ein
richtiges wieder, Dilemma, dann, ja. Eigentlich können sie nur verlieren, ne, auch der Name. Du hast dieses Branding Jahre. Mit Switch, ne, du hast dieses Branding mit der Switch, was mega groß ist, aber dann hast du wieder das Wii U Problem. Du müsstest eigentlich was komplett Neues machen, um das nicht in die Gefahr zu laufen, ne, das Ding nicht zu verkaufen, aber dann verlierst du halt das Branding.
Stell dir vor, ich finde es also so lustig, wenn sie das nicht Switch nennen, sondern einen ganz anderen Namen, sagen wir einfach Premium oder so, aber halt trotzdem Hybridkonsole. Und du, der normale Vater denkt sich, Premium ist wahrscheinlich eine billige China-Kopie von Switch oder so.
Wie würdet ihr die Switch nennen? Ich meine, wir sind richtig gut im Namen.
Ich find,
ob Kunibert oder Rüdiger, wir können das richtig gut.
Ich finde immer noch, der beste Name war ein Projektname und das ist Dolphin. Ich finde, Dolphin als Konsolenname finde ich geil. Hey, ich habe jetzt Dolphin. Auf der Dolphin. Der schlimmste Konsolenname ever ist übrigens immer noch Xbox Series. Finde ich, ja, das ist das Dümmste, was es gibt.
Finde ich auch, finde ich richtig.
So was Schlechtes.
Also, aber da haben sie sich immer schon, die Namen waren schon immer blöd bei der Xbox. Auch 360 ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt.
Aber der ist cool. 360
oder ja, aber, ja, ist Kult. Sagen wir es mal, ist es Kult. Xbox One war super dämlich.
Ja, das war nicht, mega also, wie Battle Dream One.
Ja. Was haltet ihr denn von Super Nintendo Switch?
Super Switch einfach. Super Switch. Die Super Switch U. Ja.
Aber eine andere Frage. Dolphin. Ich möchte eine Frage stellen, weil die ist mir auch letztens so eingefallen. Welche Funktion, Quality of Life Funktion oder was auch immer, braucht die Switch 2 für euch dringend? Wo ihr sagt, das kann nicht...
Größere Handmöglichkeiten. Ich hasse es an der Switch, an der normalen Switch, diese kleinen Knubbelknöpfe und alles. Ich habe ein bisschen längere Hände. Ich brauche da mehr in der Hand. Es muss so mächtig sein. Das bin ich halt gewohnt.
Für mich, ich finde es schade, wenn die Switch 2 wieder so flach wäre wie die Switch 1, weil ich jetzt auch Handhelds in der Hand hatte, die hinten diese ja, wie nennt man das, die
Wölbung?
Auskerbungen, diese Wölbungen hatten wie Controller. Und wenn du sowas in der Hand hattest, dann willst du zur Switch nicht mehr zurückgehen, weil die einfach ganz anders, ganz komisch in der Hand liegt und du mit diesen Wölbungen einfach deutlich mehr Komfort hast und damit auch deutlich länger spielen kannst. Und eine andere Sache, die ich ganz cool finden würde, die technisch wahrscheinlich schwierig ist, aber ich hätte gerne mehrere Cartridge-Slots, dass man so 2-3 Spiele da drin hat, Spielemodule, und dann quasi einfach switchen kann, weil so laufe ich halt dauernd bei mir in den Keller, um ein neues Spiel zu holen oder so.
Das wird niemals passieren, Andi. Da sagt Nintendo, bitte geh doch mal in den E-Shop und kauf dir das Spiel digital, mein Freund.
Sowas gibt es ja als Dritthardware. Ich habe sowas an meiner Switch.
Ja?
Das ist so ein Stück Plastik. Cool. Ja, sowas gibt es. Das ist ein Stück Plastik,
wie
das
so oben aufgeschnallt
wird. Genau. Und dann hast du so einen Kontakt, das in den Modulschacht kommt. Und an diesem Plastik sind 5 Slots für Module. Und dann kannst du die durchschalten.
Ja. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Weil das nervt mich tatsächlich auch und meinen Kindern auch, weil die, weißt du, alle lieben ja so diese Rücken der Switch und so, alles so schön fein, aber für Kinder ist es die Pest. Viel zu klein geschrieben an der Seite, die können die Spiele nicht finden, müssen ständig was rausnehmen und dann ein Chaos bei mir. Finde ich richtig gut. Also Cartridge-Wechsler finde ich super. Wisst ihr, was bei mir so ist, wo ich mir denke, das kann nicht sein, dass Nintendo noch so dermaßen hinterherhängt? Richtigen, vernünftigen Online-Party-Support. Also Leute in eine Party einladen, mehrere, mit denen ganz normal auch mit einem richtigen Headset mit den Leuten reden, weil mein Sohn spielt Minecraft, stand ich mit seinem Kumpel, die müssen mit einem fucking Telefon telefonieren, damit sie reden können. Das kann nicht sein, Alter. Wir leben in 2024 und ich denke mir auch so, ey, alle spielen schon hier mit Headset, Bluetooth und zocken da auf PlayStation. Nintendo kriegt es fucking nochmal nicht hin und der allergrößte Scheiß sind immer noch die behinderten Freundschaftscodes, wo ich mich frage, was ist mit euch falsch? Einfach normal Leute adden, einladen, sofort ein Spiel joinen, das sind Sachen, die hatten wir vor 15 Jahren auf der 360 und Xbox, auf der PS3. Ja. Das kann nicht sein. Das muss unbedingt gemacht werden.
Da gab es ja mal vor Jahren Gerüchte, dass Microsoft Nintendo bei der Infrastruktur der neuen Konsole unterstützen soll.
Ja, warum machen sie es denn
nicht? Wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Das wäre geil. Ja, die können das.
Aber irgendwie, dafür wollten sie dann wahrscheinlich ein Mario auf die Xbox holen und das war dann Nintendo wieder, nö.
Kann sein, ja.
Ich habe aber jetzt, falls wir jetzt nichts mehr haben, wir haben nämlich heute noch eigentlich ein großes Bracket. Ich würde jetzt gerne etwas einschieben und zwar Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Ich habe 2 Kunibert-Ausgaben vergessen in der jüngsten Vergangenheit und eine davon hole ich jetzt mal nach, die andere kommt dann in den nächsten Folgen und die kommt von Marc. Und Marc möchte, dass ihr jetzt ein bisschen eure visuelle Vorstellung ein bisschen jetzt mal anzettelt, genau. Denn es geht darum, ihr rankt jetzt blind 5, also die 5 schönsten und ansprechendsten Spielecover.
Okay. Holy shit. Geiles Thema. Okay. Ich liebe Spielecover.
Okay. Ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so. Ihr müsst euch das wirklich jetzt vorstellen. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, wir reden hier nur von den deutschen oder europäischen Cover, also keine japanischen oder US-amerikanischen. Wir fangen einfach, ich muss was zum Aufschreiben, muss ich mir was haben, Moment, ganz kurz, damit ich das nicht
vergesse. Dürfen wir die googeln und uns vor Augen halten?
Ja, das oder auf jeden Fall. Das dürft ihr, das dürft ihr machen, wenn euch das jetzt euch einfacher fällt. Wir fangen an mit dem ersten Spiel und das ist The Legend of Zelda The Wind Waker für die Wii U.
Für die Wii U. Das ist schön.
Das war das Blaue, ne?
Ja, wo ganz viele Charaktere vorne zu sehen waren.
Ja. Ich mache schon mal mein Ding hier auf.
Vielleicht schick.
Ich muss es auch mal aufrufen.
Ein wenig überladen. Ich mag den Globus, den sie da so. Also da steht so Link und die ganzen Charaktere auf so einem Wasserglobus. Ist eigentlich stimmungsvoll.
Du hast Ganondorf im Hintergrund, ne?
Du hast Ganondorf so im Hintergrund. Es zeigt so ein bisschen die Spielwelt. Viele Monster auch zu sehen an Rändern. Es hat auf jeden Fall so eine Abenteuerstimmung, finde ich. Ne? Es ist schön bunt. Du weißt halt wirklich, was du dich einlässt. Rein künstlerisch gesehen ist es vielleicht ein bisschen zu überladen. Das wird als Thumbnail bei YouTube nicht funktionieren. Ne? Du hast ja keine klaren Kontraste so gefühlt. Es ist ein schönes Cover. Ich würde aber noch Platz nach oben lassen. Also, ich mag es, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es erinnert so auch an Oldschool-Abenteuerfilme, so Star Wars, weißt du? Im Hintergrund ist der Bösewicht, vorne ist so der Hauptheld und alle Nebencharaktere so dabei. Das ist so klassisches Filmplakat, ne? Und das ist ja selten mittlerweile bei Videospielen. Das rechne ich dem hoch an. Was sagst du?
Und wenn man das mal sich im Vergleich zu allen anderen Zelda-Covern anschaut, die ja in der Regel relativ schlicht sind, in der Vergangenheit haben wir nur ein Logo bekommen mit Hintergrund, ist es zumindest, was das angeht, das schönste, will ich schon fast sagen, das aufwendigste Cover. Aber ja, ich gehe damit. Wir sollten Luft nach oben lassen. Ich werfe jetzt einfach mal Platz 3 in den Raum.
Okay, mache ich. Gehe ich mit rein. Packen wir auf die 3. Schönes Cover. Wie gesagt, die Komposition gefällt mir richtig gut. Diesen Oldschool-Abenteuer-Charme, dieses Aufgreifen eines Kinoplakats, eines Filmplakats. Finde ich geil.
Okay.
Du hast diesen Artikel gekauft am 16. Juni 2014, sehe ich gerade.
Okay. Nächstes Spiel, Heavy Rain für die PS3.
Oh, da gibt es unterschiedliche. Das, dunkle, ne? Das war das Origami.
Genau, im Regen.
Ich gehe jetzt auch mit dem Origami und den Regen, also so eine Pfütze, wo es regnet und eine Origami-Figur da alleine steht. Und
ja, künstlerisch extrem geil, finde ich.
Wenn ich das Cover so sehe, dann löst es bei mir so eine Schwermut aus, aber das liegt halt daran, weil ich das Spiel kenne.
Sehr stimmungsvoll.
Ne?
So, sehr, sehr stimmungsvoll. Wie gesagt, künstlerisch cool. Man weiß halt überhaupt nicht, was einen erwartet. Also, weißt du, kannst jetzt weder das Genre noch sonst irgendwas hier erraten, ne? Wahrscheinlich würdest du, wenn du davon ausgehst, dass es ein Videospiel ist, dann würdest du sagen, es ist wahrscheinlich ein Storygame, weil halt keine Waffe zu sehen ist oder kein Schwert oder so, ne? Aber
also es ist halt auch ein bisschen nichtssagend, ne?
Genau, es ist ja das da, es ist ein bisschen nichtssagend.
Ja, aber ihr müsst bitte Schönstes und Ansprechendstes, ne? Nicht so, was hat das für einen Effekt? Wirklich Schönstes und Ansprechendstes. Vielleicht kann man das.
Das Geile ist, es gibt noch so eine Special-Version, die habe ich. Da ist auch dieses Cover drauf und das hat so einen. Genau, diesen Wabel-Effekt, so ein bisschen drauf und wo auch wirklich dieses Origami-Teil zum Basteln mit drin ist und so.
Es ist auch besser als das US-Cover, weil das finde ich ehrlich gesagt sehr hässlich. Das ist da, wo die ganzen Figuren
zu sehen sind. Ja, da sind die Figuren drauf, ne?
Und dann ist auch, finde ich, besser.
Also künstlerisch ist das schon sehr ansprechend, muss ich sagen. Rein aus dem Aspekt. Was sollten wir nochmal werten?
Schönst und anspruchsvoll. Und ansprechend.
Ansprechend. Ja. Andi, was hast du?
Schwierig.
Super schwer.
Schwierig.
Ja.
Also wenn ich das jetzt im Laden sehen würde, ich würde mir das jetzt nicht direkt in die Hand nehmen, also weil es mich jetzt persönlich jetzt nicht so als Eyecatcher direkt anspricht. Ich würde es, ich würde es wahrscheinlich hinter Zelda packen tatsächlich.
Ich sag mal so, wenn ich mir einen Pontiff dieser beiden Spiele an die Wand hängen müsste, ob nun Wind Waker das Cover oder Heavy Rain und ohne, dass da der Titel des Spiels steht, dann würde ich mir wahrscheinlich eher das Heavy Rain Cover irgendwo hinhängen, weil es cooler aussieht. Aber du willst es auf die 4 packen?
Also mir persönlich gefällt Zelda da mehr, ja.
Ja, als Videospiel vielleicht schon. Ja, okay, pack auf die 4. Alles gut.
mal gucken, wie es weitergeht. Nächstes Spiel. Ori and the Will of the Wisps für die Xbox 360.
Ah, da muss super
hässliche Special-Version übrigens. Da ist nämlich nur das Logo drauf und alles andere schwarz. Aber wir gehen wahrscheinlich
Xbox One, habe ich 360 gesagt? Xbox One natürlich.
Ja.
Xbox One.
Das Xbox One Cover, weil es gibt noch einen Unterschied zum Dings Cover?
Xbox One Cover.
Ist auch kein Unterschied zur Switch. Hat, glaube ich, das gleiche, ne? Ja. Obwohl, nee, das ist ein Doppelpack bei der, na, alles klar. Okay. Ja, also ich finde sehr stilsicheres Cover, muss man sagen. Da ist halt Ori und Kuru hieß die Eule, glaube ich, ne? Oder? Die beiden sind da so Rücken an Rücken zu sehen, gucken dann so in die Ferne, man sieht den Baum, es ist alles so lila, weiß, schwarz, sehr, sehr stimmungsvoll gehalten. Also jetzt auf sicherlich das stilvollste dieser drei bisher. Ja,
definitiv, gehe ich mit.
Man weiß sofort, was man sich einlässt, so eine schöne kleine Traumwelt gefühlt. Es ist schon ein richtig geiles Cover, muss man sagen. Und ich finde, der Kontrast zur grünen Xbox ist auch, also zu dem Logo oben und unten, macht es, finde ich, auch nochmal richtig geil. Schöne weiße Schrift noch mit rein. Ist schon ein sehr, sehr gelungenes Cover. Leicht videospielig, dieses typische, wir haben einen Charakter in der Mitte so, der irgendwie so, ne?
Ja, oder könnte auch ein Animationsfilm sein. So,
oder auch so, da hast du, ja. Auf jeden Fall sagen wir mal ein Entertainment-Cover, ein richtig schönes Entertainment-Produkt, Medien-Cover. Ich würde es sogar auf die 2 packen jetzt erstmal.
Geh ich mit.
Okay, dann packen wir Ori auf die 2.
Okay.
Nächster Titel. Wir haben noch die 1 und die 5.
Wir haben noch die 1 und die 5. Macht euch Gedanken zu Max Payne 2 für die PS2.
Ah.
Ich gehe mal davon aus, auch das normale Cover oder ist es das weiße?
Das weiße, denke ich mal, ne?
Ich muss ja selber mal gucken.
Das was ist das Standardcover.
Ah, okay.
Ja, mit den beiden, beiden Hauptcharakteren. Ja.
Und Mona
also Sex. Monochrom ist das quasi, ne? Schwarz-weiß. Die beiden halten sich in den Armen, jeweils eine Waffe in der Hand und gucken sich tief in die Augen und darüber halt in Rot. Max Payne 2, The Fall of Max Payne.
Ja.
Einfach ein richtig für geiles
mich, Cover, muss man ehrlich sagen. Ja, aber ne? Für mich zerstört der weiße Hintergrund einfach das komplette Cover. Ich weiß nicht, ich finde das super
hässlich. Was hättest du da gemacht?
Ich finde das super hässlich. Wie hättest du das machen sollen? Vielleicht so ein bisschen in diesem Stil wie im ersten Teil, sprich mit grauen Schattierungen da vielleicht gearbeitet oder mit Schatten oder sowas, dass man da so ein bisschen diesem Weißen entgegenwirkt. Weißt du?
Also ich finde, man sieht ja schon ganz krass den Unterschied zwischen entstanden 2004 und entstanden 2019. Also diese 15 Jahre zwischen Ori und Max Payne 2. Das andere sieht halt so wirklich... Hier hat das irgendjemand gemacht. Also natürlich schon irgendwie sich was dabei gedacht, ne? Aber einer, der bei Rockstar oder bei Remedy gearbeitet hat. Und während man bei Ori da wirklich einen richtigen ein Künstler Grafiker engagiert, Grafiker, der das von Pike auf gelernt hat, finde ich. Also ich sag mal so, heutzutage wäre das wahrscheinlich so vom Handwerk her noch ein bisschen krasser. Vom Handwerk selbst, vom künstlerischen Handwerk. Aber die Komposition an sich finde ich geil.
Ich finde die Idee auch eigentlich geil, aber das Weiß ist halt wirklich.
Ja, für mich
zerstört das. Die Komposition ist geil mit den beiden, wie sie sich in den Armen halten, mit den beiden Waffen. Ja. Aber es ist künstlerisch nicht so ganz geil gemacht irgendwie, ne?
Schaut euch mal im Vergleich das europäische Cover zu Metal Gear Solid Twin Snakes an. Das ist ähnlich. Das ist auch so in dem Stil, aber es ist deutlich, deutlich, deutlich besser.
Wir werden es ja hoffentlich bald erleben, wie sie das im Remake machen, weil es sind ja Remakes von beiden Max Paynes in Arbeit, ne?
Ja.
Mal gucken, was sie denn daraus machen. Das wird bestimmt richtig geil aussehen. Ach so was mit rotem Hintergrund. Ja, das wäre mit rotem Hintergrund.
Das sieht geil mega aus.
Ja, da hast du recht.
Ja, oder du gut, machst halt also den Hintergrund so, machst du. Oh, die 5, okay.
Und nee, das ist ja mein Vorschlag, sorry, Andi.
Komm auf Risiko.
Auf die 1 können wir das jetzt nicht machen.
Nein,
wir haben
nein,
zu viel
nein,
kritisiert.
Nein, nein,
nein, wir haben ja nur die 5 über.
Na gut, dann sorry. Habt ihr jetzt noch eine 1.
Oh, komm, nicht kein Troll-Move.
Secret of Mana für den Super Nintendo.
Ja, schönes Cover.
Nehme ich.
Wäre jetzt vielleicht nicht unser Eins, aber ein schönes Cover. Kindheitscover, da ist halt der...
Das Schöne ist, dass du da einfach auch den Scale so ein bisschen mitnimmst, ne? Die Charaktere sind so ganz klein und die stehen vor so einem Riesenbaum und alles ist irgendwie groß und du bist im Vergleich so ganz klein und dann siehst du eigentlich, oh, da erwartet mich ein riesengroßes Abenteuer. So, das...
Ja, weiß nicht, ein riesengroßes Abenteuer würde ich erwarten, wenn du auf einem Berg stehst und dann in die Ferne guckst. So siehst du von einem Baum, siehst du Wald von lauter Bäumen.
Ja, aber es ist der Mana-Baum. Es ist das zentrale Element des Spiels.
Ich muss sagen, das ist ja ein legendäres Cover. Und
auf jeden Fall.
Ich hab die Figuren damals nie so richtig gesehen. Ich habe immer nur dieses Grün, überall Grün und so. Und ich find's auch geil. Aber das hat bei manchen so einen absolut hohen Stellenwert. Das hat es bei mir nicht, aber ich persönlich, meine persönliche Eins sagen von den 5, die genannt worden sind, Heavy Rain. Das finde ich einfach so stilvoll mit diesen Regen und Origami. Ich weiß, das ist jetzt nicht sagend, aber scheiß drauf, schaut einfach am geilsten aus.
Ja. Naja. Ah, da würde ich auch nochmal gerne so ein Kuni-Bett machen aus Sachen, weil man hat ja so viele geile Cover, müsste sich ein paar Gedanken machen, weil es gibt ja wirklich geile Cover, muss man ja einfach mal sagen. Ne?
Ja,
hätte ich gerne nochmal einen zweiten Kuni-Bett von, also jetzt in der Richtung. Übrigens nochmal zu Secret of Mana. Es ist halt so ein Cover. Es ist einfach völlig ikonisch. Sofort vor Augen hast du.
Ja, das stimmt.
Wenn du Secret, ne, du hast dieses Grüne sofort vor Augen. Und im Remake, was ja später dann kam, für PlayStation 4 und Vita und so, ist es quasi sie haben es gleich hier aufgegriffen. Es ist auch ja, der Baum, stimmt, die Figuren. Sie haben es ein bisschen vom Scale geändert, weil es halt nicht mehr 16:9 ist, sondern 9:16 sozusagen hochkant. Ne? Aber ansonsten ist es quasi nahezu das Gleiche. Und das zeigte ja schon, okay, das passt da irgendwie, das erkennt man. Und ja, der Mana-Baum halt, ne? Schöner, genau, schöner Kunibert. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr cooler Kunibert.
Ja, mag
viel. Und wir haben uns gar nicht so blöd angestellt. Also von daher passt
nö, das. Nö, war nö, gut. Nö, war, gerne auch ein Teil 2 dazu.
Gut,
irgendwie.
War ganz ja, gut. Vielen Dank, Marc, ja, für diese Einsendung. Wir sind fertig mit Kunibert und dann hätten wir jetzt auch das Bracket. Das würden wir nochmal
hinterher. Ja, wir haben es ja schon 3 oder 4 Folgen auslassen fallen, ja, weil wir waren irgendwie so im Flow der Fragen und so, ne? Und es soll ja auch nicht so einfach so lame hinten überfallen. Mal gucken, wir haben ja diesmal ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Wir sind vielleicht noch so eine Viertelstunde. Mhm. Vielleicht schaffen wir sogar 20 Plätze heute, um ein bisschen aufzuholen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir reagieren hier im Podcast auf die Top 100 Unforgettable Video Game Moments of All Time. Laut IGN, die haben, beziehungsweise der Praktikant hinten in der Besenkammer hat diese Liste erstellt. Bisher sind wir alle irgendwie noch nicht so wirklich damit warm geworden. Vieles, was wir nicht kennen, vieles, wo wir sagen, okay. Aber wir sind auch erst bis Platz 69 gekommen, beziehungsweise wir machen jetzt mit Platz 69 weiter. Es wird bestimmt noch legendär und ikonisch. Dementsprechend hier nochmal die Warnung an alle. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt zu ein paar Spielen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch und bedanken uns auch bei den ganzen Patreonen.
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boon, Kratzerak, Schalitta, Stefan Walker, Emta BLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, DJ Waze, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Max Rage, Mr. T, Ninja, Pasky90, Quentin Tarantino, Schmuddel, Steckbert, Swan, Sin Score, The Shady Bird und Wundenmann.
Vielen Dank dafür. Schöne Grüße an den Wundenmann. Ich wollte mir nochmal einen neuen Namen aussuchen. Hat jemand noch einen coolen Patreon-Namen? Nächstes Mal. Ich muss mal wieder reingucken in die Liste. Und wir machen weiter für alle, die noch Interesse haben, an dem Bracket mit Platz 69. Und das ist Climbing That Ladder aus Metal Gear Solid 3.
Nicht gespielt.
Andy weiß es nicht, nee, aber Matthias wird es sofort wissen, was natürlich gemeint ist. Und er wird sofort einen Song im Ohr haben.
Genau. Es ist eigentlich
Kontext,
ja, erzähl du Kontext, das finde ich gut.
Genau, um Kontext zu schaffen, irgendwann hast du ein Dschungellevel oder so und erreichst dann irgendwann so eine Röhre, gehst dann halt videospielmäßig in diese Röhre rein und da ist eine Leiter und die kletterst du hoch und dann wechselt die Kamera so auf so eine Top-Down-Sicht. Das heißt, du siehst nicht das Ende der Leiter, sondern du guckst auf dich runter und siehst dann halt nur, wie du in den Bildschirm reinkletterst und du kletterst. Und du kletterst und auf einmal beginnt ein Song, so eine James Bond-artige Hommage halt und es ist halt so richtig 007-mäßig und wie Matthias gerade gesungen hat mit Snake Eater. Na, und das geht wirklich über 3 Minuten und die ganze Zeit climbst du einfach diese fucking Leiter hoch. Es ist total sinnlos, es ist einfach nur Hideo Kojima Trolling at its finest, aber es ist halt super erinnerungswürdig und es ist einfach legendär. Einfach mal so ein Musikmoment, den lässt man einfach mal stehen und du gehst einfach nur blöd eine Leiter hoch. Das war's. Ich find's geil.
Ich finde, das ist der Prototyp, oder zumindest das erste Mal, dass ich einen Moment so in der Form erlebt habe, weil das hatte man, gibt's immer wieder mal. Red Dead Redemption gab's das, ne, wo du nach Mexiko reitest und nebenbei läuft ja. Far Away. Werden wir heute wahrscheinlich auch noch oder in dem Bracket irgendwann
bestimmt,
mal nochmal bekommen.
Bestimmt.
Das sind so die Momente, die du machst aktiv wenig, sollst du auch nicht. Das soll einfach du sollst eigentlich gerade nicht aktiv beim Spiel sein, sondern einfach nur etwas mitbekommen, das nebenbei passiert. Und das ist eine Musik, die passt gerade sehr gut, die baut sich auf und dann, sowas hatte man einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich werde es auch wirklich nie vergessen, finde die Sequenz, so sinnlos sie auch ist, einfach so geil, weil der Song ist cool. Es passt auch gerade zu dem Moment, weil ich glaube, da ist die Kacke gerade storytechnisch echt am Dampfen und
bestimmt,
da musst du wirklich dann so letzte Reserven zusammenbeißen und dich mal hier aufraffen und dann kommt dieser Song und du willst da jetzt und das ist halt geil. Ich find's einfach so, ich find's was geil.
Ja. Ich sehe gerade, das kommt direkt nach dem The End-Boss-Fight. Das ist, glaube ich, der Sniper-Boss-Kampf, der sehr hochspannend ist gegen den Opa. Da gibt's auch, ey, da kann man Sachen zu erzählen, aber das werde ich euch nicht spoilern. Entweder kommt das noch oder ihr lebt das alle mal im Remake, weil der Bossfight ist auch legendär. Mhm. Und dann, freut euch aufs Remake. Das wird sicherlich in der Form auch 1:1 drin sein, weil es einfach ikonisch ist. Andi, freu dich schon mal drauf. Leider haben wir dich gespoilert.
Ach ja, ich hab gerade gar nicht zugehört.
Sehr gut.
Ah, okay, sehr gut. Gut, dann kommen wir zu Platz 68. Das ist aus Persona 4 und der Moment heißt A Kidnapping. Ja, und da bin ich auch raus. Ihr nimmt schon die Kopfhörer ab. Jemand will sich hier nicht spoilern lassen. Ich habe Persona 4 nicht so weit gespielt, als dass ich mich daran erinnern könnte, dass es hier irgendwie ein Kidnapping gibt. Kennst du das, Andy?
Ich würde das wahrscheinlich auch gar nicht spielen, deshalb ist mir das egal, wenn du mich spoilerst. Ist nicht so mein Spiel. Aber ich kenn's nicht.
Okay. Ich will mich jetzt auch nicht weiter spoilern lassen, Matthias. Komm wieder ran. Wir skippen den Plan. Der hat nämlich hier sich kurz ausgeschaltet. Okay. Wir überspringen das. Wir haben den alle nicht. Wir wissen es nicht. Wir machen es weiter. Es ist auf jeden Fall Kidnapping aus Persona 4. Weiter geht's. Zu Platz 67. Und das wird niemand wissen. Das ist wieder der Praktikant bei IGN. Meine Fresse. Es ist This Game Isn't About Fractions at All aus Frog Factions. What?
Lass mal gucken,
keine Ahnung.
Sagt mir gar nichts. Ja.
On the full surface, Frog Factions is about as unassuming as video games come. It looks for all the world like an educational game made for school-age kids. You play as a frog sitting on a lily pad. You control the frog's tongue, which you use, bla 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 bla. Ja, keine Ahnung. Wissen zu langer Text. Ich kenne das Spiel nicht. Es sieht... Ich irgendwie.
Und das ist vor Snake Eater?
Es ist vor Snake Eater. Es ist 2012 erschienen ist.
Geil.
Okay.
Keine Ahnung. Ja, lass uns weitergehen.
Weiter.
Vielleicht ist der Moment cool, ne? Bricht mit dem Spiel, aber sagt mir jetzt überhaupt nichts. Der nächste Moment hingegen, den kennt jeder, der ist absolut ikonisch. Platz 66 aus Portal 2. Will jemand weghören? Haben wir alle gezockt. Shooting a Portal at the Moon. Der Endbosskampf.
Na gut, der ist geil.
Das weiß auch jeder sofort. Um das auch hier mal zu machen, mal gucken, ob ich es zusammenkriegt. Im letzten Endfight gegen Wheatley kämpfst du mit ihm und wirst halt gegen Boden gepresst und weißt nicht mehr, wie du dir helfen sollst. Dann nimmst du halt deine Portal Gun und schießt auf den Mond, der da ganz hinten zu sehen ist, ein Portal und ziehst dann irgendwie Wheatley auf den Portal, lässt ihn dazu auf den Mond und lässt ihn da zurück und ja, schmeißt ihn quasi auf den Mond. Irgendwie so, ne?
Einer der besten. Also mit GLaDOS, Antagonisten, Freunde, Begleiter, alles in einem. Es ist immer noch für mich absolut weird, dass so ein Puzzle-Game einfach so geile Charaktere schreiben kann und die dir so ans, also ich will nicht sagen ans Herz wachsen, aber die du einfach so gerne siehst, wenn die reden, hörst du zu, weil die halt wirklich Lustiges zu erzählen haben und so. Und das mit dem Moon war auch super.
Das war super. Also wirklich Portal 2, ein perfektes Game. Wirklich richtig, richtig geil. Hat Portal 1 nochmal so viel besser gemacht. Das war schon cool. Da gab es ja schon GLaDOS, aber was man mit Wheatley jetzt hier gemacht hat. Wie man dann GLaDOS wieder eingebaut hat, ich sag nur Kartoffel, ne? Und die ganzen Rätsel, die ganzen Gel-Arten und so. Einfach grandioses Game. Cooler Moment. Da weiß man auch sofort, was gemeint ist. Ein legendärer Videospielmoment. Die Mondaktion bei Portal 2. Oh, das ist auch wieder ein Moment. Da spoilern wir auch nicht viel. Der ist nämlich relativ Anfang und hatten wir auch thematisch schon mal. Denn es ist wieder aus einem God of War Spiel. Es ist Platz 65, diesmal aus God of War 1. Battling the Hydra. Also der erste Bosskampf in God of War
1. Das fand ich krass damals. Das fand ich krass.
Für die damalige Zeit.
Als ich das erste Mal das gespielt habe, ich glaube, habe ich das sogar auf der PS2 gespielt oder irgendwie emuliert? Ich weiß nicht mehr. Aber ich weiß, das ist der allererste Fight, den du hast so richtig. Und ich dachte mir, krass, ich muss das so den Stick so drehen, weil er dann so die Chaos Blades so um den Hals schlingt und solche Sachen. Abgefahren. Im Schiff, ne? Also wirklich.
Auf dem Schiff, genau. Ist ja auch nicht nur auf, du gehst ja auch teilweise unter Deck und kämpfst dann
im
so weiter.
Schiff,
du gehst,
ich, oder? Oder ist es auch
auf überall dem Schiff? Am Schiff. Ah, okay. Auf dem Schiff, du gehst da auf, du ziehst dir noch den durch den Mast durch. So,
du spießt das Ding
einzelne
auf,
ja. Köpfe auf den Masten auf und so. Es ist so krass gemacht. Das ist richtig so ein epischer Riesenbossfight. Du kämpfst halt gegen die drei Köpfe, ne? Musst du dann alle auf den einzelnen Dings aufspießen. Du kämpfst unter Deck, da gefühlt auch, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist, währenddessen gibt's auch noch Gegner und wie du schon sagst, dieses brachiale Kämpfen mit den Chaosklingen. das hat damals wirklich geflasht. Und auch God of War 1, underrated Masterpiece. Ich finde, das ist so ein geiles Game, so ein geiles Level, wie sagt man es? Einfach geile Level, Worldbuilding. Es ist so gut gemacht, so ein fantastisches Game. Auch hier gibt's ja schon seit längerem Gerüchte, dass da irgendwie mal ein Remaster oder so kommt. Mhm. Leute, wenn das so ist, spielt es. Weil God of War 1, auch God of War 2 eigentlich. Und God of War 3 auch, es waren einfach geile Games.
Also. Ja, es war halt so ein Kampf, den andere Spieler als Endboss platzieren würden. Ne? Und da haust du das Ding einfach in den ersten 15 Minuten um. Das war schon geil, ey.
Die Geburt der Golden Hour vielleicht auch schon so ein bisschen, ne? Das hat man, heutzutage macht man das ja oft, dass man so einen Höhepunkt an den Anfang eines Spiels setzt. Mhm. Das war damals halt noch irgendwie neu. So, jetzt kommt wieder ein klarer Spoiler. Der ist aber optional, der Spoiler. Aber Platz 64, Chrono Trigger. Chrono's Death. Da muss ich sagen, das ist mir nicht passiert. Also, das ist mir schon passiert, aber nur temporär. Es kann passieren, dass Chrono, der Hauptcharakter, am Schluss stirbt und man das Spiel dann auch so beendet, indem er sich dann quasi geopfert hat. Man kann ihn aber auch retten, muss man sagen, indem man eine unfassbar lange Nebenquest macht, die ich gemacht habe, und ihn dann wiederbeleben. Also dementsprechend ist es für mich jetzt nicht so ein krasser Moment, weil es nur temporär war. Es ist jetzt nicht wie, ich will nicht den Namen sagen aus Final Fantasy, um das zu vergleichen, weil das wird sicherlich auch noch kommen. Aber cool, hat mich aber nicht so krass jetzt geimpactet, weil ich weitergemacht habe und das nicht als das Ende angesehen habe.
Aber hatte Chrono, du redest von Trigger oder Cross, das habe ich gerade nicht verstanden.
Trigger.
Okay. Ja. Das habe ich ja durchgespielt auch und ich meine, ich habe keine ellenlange Sidequest mittendrin gemacht und bei mir ist Chrono auch nicht gestorben. Ich meine, das Spiel hat mehrere Enden, also nicht nur zwei.
Es hat mir auf jeden Fall
tot
mehrere
oder nicht
Enden,
tot.
Ja, ja. Okay, vielleicht gibt es auch eine leichtere Möglichkeit, so, das ihn zu retten.
Keine Ahnung, aber ist halt vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn man es damals gespielt hätte, 95, schon krass gewesen, weil A ist das der Hauptheld, ne? Den man einfach so 50 Stunden begleitet, dass der dann einfach
so lange ist Chrono Trigger nicht, das ist schon eher kürzer.
Ja? Ich weiß,
ja, Chrono Trigger ist ein 25-Stunden-Spiel, man kommt relativ zügig durch.
Okay, ja, dann eben 25 Stunden, aber war halt nicht üblich damals, dass der Held einfach am Ende umkippt, ne?
Ja. Hier steht, Chrono sacrifices himself in the battle against Lavos and from there the remaining party members can either continue on without him or go through a lengthy quest to bring him back to life. Vielleicht gibt's auch noch mehr Möglichkeiten, aber dementsprechend. Ja. Weiß ich nicht. Zu hoch vor dem Mond.
Ich finde das auch komisch, wenn du halt so einen optionalen Moment reinballerst, weil dann hat dann halt nicht jeder gesehen. Für mich hat das weniger Wirkung. Weil immer jemand sagt so, das kann passieren. Manche sagen, das ist mir gar nicht passiert. Dann ist das schon grundsätzlich abgeschwächt.
Also ja, es passiert. Du kannst ihn halt nur resurrecten. Es passiert immer. Ne? Es ist schon ein kleiner Schockmoment vielleicht, aber für mich fühlte sich das nicht so final an. Für mich war es, okay, dann hole ich ihn irgendwie wieder.
Mach mal weiter.
Okay, Platz 63, Super Metroid, saved by a Metroid.
Das finde ich schon ein cooler Moment. Ich glaube, wenn du damals am Start warst und allein schon, ich finde die Transition von Metroid 1 zum Super Metroid schon cool und dass es auch so aufbauend ist und dann am Ende letztendlich der Metroid dich rettet, den du eigentlich bekämpfen sollst, weil es dich als seine, Mutter ansieht. Das ist irgendwie super niedlich, aber auch so tragisch. Und das finde ich richtig cool. Ist ein geiler Moment gewesen.
Ja, auf jeden Fall ein ikonischer Moment. Man kennt ihn. Ne? Und ja, ich finde es auch jetzt so, auf der Mitte der Liste kann man das durchaus mal bringen.
Ja. Wer den Moment übrigens in einer richtig geilen Qualität sehen möchte, der kann mal Metroid Other M anmachen, denn das ist das Opening Cinematic.
Ja, cool. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Krass.
Ja. Mhm. Cool. Wir bleiben bei Nintendo, gehen zu 62 weiter und das ist jetzt ein komischer Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist aus Breath of the Wild Finding Eventide. Diese Tropeninsel.
Ah, okay, ja, ich meine, aber das ist jetzt, ist das so ein krasser Moment? Also, es ist ein cooler Ort. Ist ein cooler Ort, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so so ein krasser Magic Moment ist. Wie immer.
Ja.
Der Praktikant, ey.
For lack of even tide is a Insel. Hier steht irgendwas mit Permadeath. Keine Ahnung.
Lass uns immer die Sachen überspringen, wo wir nichts zu sagen können, oder?
Ja, okay. Ja, okay. Mir ist es überhaupt nicht. Vielleicht habe ich die Insel auch gar nicht entdeckt oder so. Finding Eventide. Sagt mir jetzt gar nichts. Sagt euch auch nicht. Wir springen weiter. Das ist ein Moment, den haben wir quasi vorhin schon angesprochen. Aus Portal 2 schon wieder. Der zweite Moment aus Portal 2. GLaDOS wakes up.
Okay. Ja, jetzt musst du es quasi so halbwegs spoilern, ne?
Tust. Ja, denn nachdem man quasi im Portal 1 GLaDOS besiegt hat, weiß man ja gar nicht, dass die noch da ist. Und ich sag mal, so im ersten Drittel des Spiels, ne, so nach 1-2 Stunden, kommt man da in so einen verwucherten Raum und auf einmal setzt sich da so ein Computer wieder zusammen und mit dieser legendären Stimme begrüßt dich dann GLaDOS auf ein neues und zieht dich durch weitere Testkammern auf ihrem stets gewohnt sarkastischen
Aber Weg. Sie ist nicht die der Bösewicht, der dich versucht, daran zu hindern oder irgendwie hinter sich zu führen, sondern du nimmst sie mit. Also sie wird ein Begleiter, also wirklich so die Kartoffel. Es ist dann quasi sozusagen deine Freundin, deine Begleitung, die dir hilft, jetzt weiterzukommen. Und das fand ich schon irgendwie super clever eingeflochten. Und man weiß auch nie, kann man ihr wirklich trauen? Ihre Stimme sagt mir schon
nein. Genau, also am Anfang diesen Freundeseffekt, der tritt auch erst mit der, ich sag mal, ab der Kartoffelphase ein.
Ja, genau, eben.
auf jeden Fall legendär, weil GLaDOS einfach ein absoluter Kultcharakter ist. Und ja, finde ich gut. Schöner Moment. GLaDOS Returns. Dann sind wir Platz 60, wäre auf jeden Fall noch der letzte reguläre Platz. Und der ist aus Final Fantasy 6, falls jemand weghören möchte. Matthias legt den Kopfhörer weg. Es ist Destroying Earth. Der Moment, der halt dieses Spiel auch mit so legendär macht. Denn zur Hälfte des Spiels schafft Kafka sein Vorhaben, nämlich die Erde zu zerstören. Und es ist wirklich so, dass das Spiel das sehr zelebriert, wie diese Welt zugrunde geht und das Spiel wirklich den Spieler ins Chaos stürzt. Was einfach damals so in der Form einfach noch nicht da gewesen war. Und darauf hinausgehend kommt dann auch der ganze zweite Arc des Spiels in Gang, der dann so ein bisschen wie Avengers ist, indem du halt deine Gruppenmitglieder alle wieder einsammelst, um doch noch irgendwie Kefka aufzuhalten. Absolut legendärer Moment, möchte ich mal sagen. Und dafür ist das Spiel auch schon sehr bekannt, ne?
Ich habe das damals gespielt und ich dachte mir, was, wie jetzt? Ist das jetzt vorbei? War es das jetzt? Haben wir hier ein böses Ende erreicht oder wie sieht's denn jetzt aus? Ne? Aber vielleicht kommt das ja noch, aber ich hatte eigentlich noch eine andere Szene bei Final Fantasy 6
gewählt. Die kommt sicherlich noch,
gewählt, da macht ihr mir keine Gedanken.
Okay. Ja. Ja. Okay, Matthias, du kannst wieder rankommen.
Bin wer da, hallo.
Was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr?
Eine Stunde sind wir, also wir werden jetzt durch.
Okay, haben wir noch Fragen oder wollen wir noch 10 Plätze oder wollen wir durch?
Wir können auch besprechen, was wir so gezockt haben vielleicht, denn dann haben wir es doch eigentlich gut gemacht.
Okay, dann Muck
wird dort. Ja, dann machen wir da nochmal einen kleinen Abstecher.
Blöd für die Leute, die ausgeschaltet haben.
Ja.
Du könntest ja so machen wie wir. Wenn was kommt, dann einfach Kopfhörer kurz weg und dann wieder ran.
Genau.
Wer möchte beginnen? Soll ich anfangen?
Mache,
ja.
Also ich habe momentan zwei Spiele, die ich so aktiv spiele. Das eine, so ein bisschen nebenbei, das ist The Legend of Zelda Majora's Mask für den Nintendo 3DS. Steht schon lange auf meiner Liste, wollte ich immer mal eine zweite Chance geben. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr gewundert, weil ich festgestellt habe, ich habe weitergespielt, als ich dachte. Also meine Erinnerungen waren irgendwie bis zum Deku-Tempel oder Dämmerwald-Tempel. Ich war aber tatsächlich schon im Goron, in der Bergsiedlung und das wusste ich irgendwie. Ich kenne das doch, ich weiß doch, ich habe das schon mal gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen weiter. Ich mag es sehr, weil ich bin mit einem anderen Mindset dran, weil was mich halt vorher immer gestört hat, war diese, du hast nur 3 Tage Zeit, du musst die Zeit zurückdrehen. Jetzt hatte ich aber so einen Moment, wo genau das mir zum Verhängnis wurde. Ich dachte, okay, ich spiele das Spiel weiter und habe lange gemerkt, ah, die Zeit reicht nicht, dann gehe ich, spiele ich das Lied der Zeit, gehe dann 3 Tage zurück, das musst du immer wieder machen und dann werden aber bestimmte Sachen wieder resettet. Und was ich da alles nochmal machen musste, um wieder zu dem Punkt zu kommen, bevor ich das Lied gesungen habe, hat mich nochmal, keine Ahnung, eine halbe oder fast 3/4 Stunde gekostet und es war frustrierend. Ich war dann ungeduldig, denke mir, ich mach Scheiße, ich muss das wieder machen und habe das dann, weißt du, dann wirst du irgendwann mal so, du spielst schlechter, unkonzentrierter, weil du ungeduldiger bist. Und das hat mich durch und durch genervt. Das war genau das, was ich befürchtet habe. Jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich wieder, es geht ja auch nicht so schnell vorbei, wie ich dachte, weil man kann ja auch das Lied verlangsamen und so. Irgendwie, ich werde es durchspielen. Ich mag es, weil es auch diesen Ocarina of Time Timeline hat und den Helden und so. Irgendwie, ich finde das ganz, ganz nett. Wie findest du es eigentlich, Andy, mit Majora's Mask?
Ich habe es nie durchgespielt, weil mich auch dieses Zeit-Feature immer schon gestört hat. Ich habe das damals, als es auf dem Nintendo 64 rauskam, das müsste Anfang der 2000er irgendwann gewesen sein, relativ weit gespielt, bis in den Wüstentempel müsste das gewesen sein, die Gerudo-Festung. Und da bin ich gescheitert. Das habe ich nie geschafft damals, weil ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege. Da musst du so Blöcke verschieben, glaube ich. Und das habe ich nie hinbekommen. Und dann dieses Zeitfeature und ich musste immer wieder zurück und alles von vorne machen. Da hatte ich keinen Bock mehr irgendwann. Und ich habe das auf dem 3DS dann nochmal probiert. Aber da habe ich tatsächlich auch nur bis zum Deko-Baum, zu dem Deko-Volk gespielt. Und da hatte ich auch keinen Bock mehr. Also dieses Zeitfeature killt für mich komplett das gesamte Spiel.
Ja. Ich habe es übrigens auch nicht zu Ende gespielt. Ich habe es auch nur am Anfang ein bisschen gespielt. Auch sehr, sehr wenig. Nur es wäre auch nochmal so. Es ist auf meiner Bucketlist, das auch irgendwann nochmal zu beenden, weil das einfach schon ein geiles Konzept ist. Auch wenn sie das jetzt, obwohl wir gerade alle ein bisschen gemeckert haben, aber.
Ja, weil wenn du spielen willst, spiel den PC-Port. Der hat nämlich ein cooles Feature. Da hast du nämlich frei bewegbare Kamera.
Was halt einfach Nintendo und klaut mir den PC, du.
Was ich aber cool finde, ich glaube, oder was man noch bedenken muss, ich glaube so 2000, wenn du das damals gespielt hast, da war es dir egal, ob du Dinge nochmal machen musstest, dann hast du es einfach gemacht. Heute ist einfach so, wow, Mann, ne, so hast keine Zeit. Andere
Projekte, ich hab's damals schon nicht
gemacht. Was ich gemacht habe oder was ich jetzt gerade so ein bisschen nebenbei spiele, was mir aber immer mehr und mehr und mehr gefällt, ist Final Fantasy 14 Online. Eigentlich war das nur der Gedanke, ich habe eine Kooperation und wollte mich da so ein bisschen reinspielen und bin da einfach drin hängen geblieben. Ich habe Freunde, die das spielen. Ich habe noch nicht mit ihnen zusammengespielt, weil ich noch lange nicht in diesem Ding bin. Aber ich finde einfach diesen WoW-Vibe, sich so in so eine riesige Welt mit lauter Regeln und hier kannst du das machen und hier Jobs und die Story soll da so unfassbar geil sein ab dem ersten Add-on. Jetzt bin ich sowieso schon so drin und queste einfach nebenbei und das macht gerade so eine Laune, weil ich einfach nichts mache außer rumlaufen, nebenbei höre ich mir einen Podcast an oder mache Musik an oder einfach auch so, weißt du, einfach ein bisschen töte 3, was ich zum Beispiel krass finde, ganz kurz, als Vergleich, bei WoW war das immer so, töte 10 oder bringe mir 10 Schuppen, dann musstest du wirklich lange gegen Gegner kämpfen und hoffen, dass die diese Schuppen droppen. Das gibt's bei Final Fantasy nicht. Das sind meistens immer nur 3 und dann ist es auch nur so, du tötest einen, du hast sofort das, was du brauchst. Es ist einfach, es geht einfach schnell. Du musst nicht irgendwie rumgrinden, farmen und so. Das gefällt mir. Ist ein cooles Spiel. Ich bin ein Anfänger, ich kenne mich nicht aus, aber ich fange langsam an, mich da so reinzuwehen.
Ja, cool.
Mein Projekt 2025.
Was ist da das Max-Level?
Viel Spaß.
Boah, ich glaube 100.
Und was hast du?
15.
Na gut. Ja, hast du noch ein bisschen.
Hast noch ein bisschen Zeit vor dir.
Oi. Ja, ich mach mal bei mir kurz, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, also ich habe auf jeden Fall Metaphor Refantasio durchgespielt, mein Spiel des Jahres, wir hatten es schon beim Rüdiger oder auch bei mir im Video, will ich gar nichts zu mehr sagen. Das Spiel, was ich jetzt gerade spiele, ist Lorelei and the Laser Eyes.
Yes, cool, habe ich gekauft.
Find ich, ja, sehr cool, gefällt mir richtig gut, es ist ein Puzzlespiel von den Machern von Sayonara Wild Hearts mit einem coolen Artstyle, so einem schwarz-weißen, meistens schwarz-weißen Artstyle, wo ihr einfach in so ein altes Herrenhaus kommt, eingeladen werdet und da ein Geheimnis aufdecken sollt und das Ganze ist halt wirklich eine riesengroße Rätselkette. Es ist wirklich nur ein Rätselspiel, ähnlich vielleicht auch wie keine Ahnung, Return of the Obra Dinn und auch wirklich richtige Klopper, wo man sich wirklich Dinge überlegen muss. Es nimmt einen nicht bei der Hand, du musst halt wirklich Sachen kombinieren, wo du dann irgendwo an irgendeiner Stelle irgendeine Zahl liest und irgendwo ein Buch findest, das dir dann sagt, wie du Zahlen zu interpretieren hast und das an anderer Stelle dann einsetzt. Und es ist wirklich absurd, aber halt auch super befriedigend, wenn du dann mal die Sachen rauskriegst. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ja, es macht mir einfach total viel Spaß. Storytechnisch will ich da nicht so viel verraten, kann ich auch nicht so viel verraten. Es geht natürlich auch so ein bisschen ins Paranormale, sage ich mal, rein. Also leichte, ich möchte nicht sagen Horror, es hat schon so ein bisschen düsteren Vibe und ist auch mit Blut- und Mördergeschichte, aber es ist jetzt kein, naja, es ist nicht so richtig krank, sage ich mal. Es ist ja wirklich mehr ein richtig schönes Rätselspiel, wenn ihr die Sachen mögt, die sonst Survival-Horror-Spiele bieten, diese Rätselketten, wo man in einem Haus rumläuft und Räume durchsucht, Items sucht und das so ein bisschen auf 100 gedreht haben wollt, dann ist Lorelei and the Laser Eyes genau das Richtige. Es ist auch aber ein Spiel mit richtig Schmackes. Ist zwar ein Indie-Game, aber es geht locker irgendwie 15 Stunden oder so. Und ja, das ist das Projekt, was ich gerade zocke, was mir sehr gut gefällt.
Okay, dann erzähle ich noch ein bisschen was. Ich meine, zu Indiana Jones haben wir schon viel gesagt, dem Rüdiger, das habe ich jetzt durchgespielt, da brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu verlieren. Dann stecke ich immer noch knietief in Greedfall, auch das habe ich ja schon, glaube ich, letztes Mal erzählt im Podcast und auch jetzt bei Rüdiger. Brauche ich mich auch nicht wiederholen, aber ich habe jetzt vor kurzem Power Rangers Ritas Rewind durchgespielt. Das ist irgendwie komplett untergegangen, das Spielchen ist vor ein paar Tagen erschienen und versprüht absolute Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Vibes, hat einen richtig coolen 2D-Artstyle und featured die alten Power Rangers, sprich von den ersten, ich glaube, 2 oder 3 Staffeln, die ich damals als Kind geguckt habe. Deshalb gab mir das auch so einen Nostalgie-Vibes. Ist ein echt schöner Klopper, den man mit mehreren spielen kann. Erinnert halt extrem an Shredder's Revenge. Geht auch nur, ich weiß nicht, 2 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht und hat alles, was so ein Spiel haben muss. Du hast deine Brawler-Kämpfe, du hast quasi Level, wo du auf einem Motorrad fährst, um so ein bisschen Abwechslung zu geben, und du bist sogar in Swords drin und kämpfst dann richtig fett gegen so riesen Monster und alles. Das macht schon Spaß, wenn man Fan ist. Dann habe ich ein bisschen Zeit mit Suicide Squad verbracht, Kill the Justice League. Da bin ich gerade immer noch so ein bisschen dabei. Das ist total stumpf vom Gameplay. Es ist halt so ein total generischer Third-Person-Shooter mit Loot und allem, aber nach Indiana Jones, wo man ja relativ viel schleichen muss und keine Schießereien hat oder so gut wie keine, ist das ganz geil, einfach mal das Hirn auszumachen und einfach mal ein bisschen rumzuschießen. Außerdem mag ich die Story da drin. Genau, ist ein Gegenkontrastprogramm, hat mich 5 € gekostet im Xbox Store jetzt, und da habe ich gedacht, komm, spiel mal rein. Und das gefällt mir wirklich besser, als ich gedacht habe. Allein, weil ich halt auch gerne dieser Story-Folge aktuell noch. Und vielleicht für alle Retro-Begeisterten ganz interessant, da bin ich jetzt auch schon ein paar Stündchen drin, es gibt einen Englisch-Patch für Tales of Rebirth. Das Spiel ist damals nur in Japan erschienen auf PlayStation 2. Und
ist das nicht eine Vita-Version?
Nee, PlayStation 2.
Das ist Tales of Hearts, war aber die Vita-Version. Die
Tales of Hearts, genau. Da gibt es jetzt auch ein nee, das war ja offiziell Release, aber auf alle Fälle, ja. Tales of Rebirth habe ich damals nachgeweint, als ich so in dieser Tales-Phase steckte. Ich hatte mal eine Zeit vor Jahren, da habe ich echt viele Tales-Spiele gespielt, und das war halt eins, was ich nie spielen konnte, weil nur japanisch. Und das gilt bei vielen als eins der besseren Tales-Spiele, weil es eine relativ ernste Geschichte hat und alles, und das wollte ich immer mal wieder zocken, und jetzt gibt es endlich einen Englisch-Patch. Ich habe jetzt ein paar Stündchen drin und das gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat eine richtig geile Handlung und so das ganz oldschoolige Tales of, sprich, du hast deine Sprites, die in so relativ schönen Hintergrundkulissen herumlaufen. Also es ist quasi noch vor dem grafischen Stil eines Tales of the Abyss oder Tales of Symphonia. Gefällt mir aber echt gut, hat dieses ganz oldschoolige 2D-Tales-of-Spiel, wo du nur von links nach rechts laufen kannst und einfach so in bekannter Beat'em-up-Manier auf die Widersacher einstichst. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ich mag die Story und finde ich cool, dass es da einen Patch gibt. Sowas ist halt immer gern gesehen. Also gerade viel auf der PlayStation 2 unterwegs und halt, wenn mal das Hirn ausgeschaltet werden muss, dann eben Suicide Squad.
Ich glaube, wir müssen aber noch mal eine Sache kurz anmerken. Du hast es so selbstverständlich gesagt, weil Rüdiger, aber nicht alle haben Rüdiger, die unsere Rüdiger-Folge und den Stream gesehen.
Stimmt schon.
Sowohl du als auch Matthias, ihr habt ja beide Indiana Jones gespielt und die beide fanden das extrem großartig. Ja. Da müssen wir noch mal unseren Daumen hoch machen für Indiana Jones übrigens. Ne?
Wäre fast mein Game of the Year geworden, ja.
Ja. Das ist sehr, sehr ebenso, gut. Ebenso. Und ich freue mich schon auf die Version, auf meine Version, wenn ich die beispiele.
Ja. Fragen? Somit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir haben vieles abgehandelt und freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr, im 2025 bei uns am Start seid. Wir haben ein bisschen was geplant, ein bisschen was vor und hoffen, ihr seid bei uns an unserer Seite. Wir bedanken uns ganz, ganz speziell auch für das gesamte Jahr für euren Support auf Patreon, der, als wir es gestartet haben, wahrscheinlich gar nicht so, wir haben nicht damit gerechnet, dass da so ein cooler Andrang ist. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr dabei seid. Die Bonusfolgen kommen gut an. Themen und auch Kunibärts und sowas und die Fragen. Also genau, das ist eine mega geile Sache. Das hilft uns sehr. Und auch hier gibt es in Zukunft Planungen, die wir auch nochmal bekannt geben, denn wir wollen auch unser Patreon-Programm ein bisschen verfeinern, ein bisschen schön Schmackes reinhauen, ein bisschen gewürzen, wie man so schön sagt. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid. In der Stelle, macht es gut, habt schöne zwei Wochen, wir hören uns dann wieder und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Tschüss.